Like the most I have been in this fresh and festive winter.
Das ist der Outer Space Jam, ein Breaking Battle, Crews gegen Crews. In der kleinen Halle ist es feucht heiß und die Hip-Hop-Beats dröhnen in den Ohren. Es ist ein riesiges DJ-Pult aufgebaut, die Wände sind voller Graffiti und auch Live-Musik spielt. Immer mehr Menschen strömen schließlich zur schwarzen Markierung, die ein Quadrat formt. Der Schauplatz der Battles. In immer größeren und unmöglicheren Handständen, Sprüngen und Saltos überbieten sich dort die Tanzcrews gegenseitig. Wer die bessere Technik hat und virtuoser freestylt, kommt hier in die nächste Runde. Die dreiköpfige Jury entscheidet wie im Kolosseum mit einer begnadigenden Handbewegung, welche der beiden Breaking-Gruppen bleiben darf. Was sich hier mitten in einem Münchner Wohngebiet abspielt, könnte genauso gut in New York, Rio oder Tokio sein. Oder auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris bei den Olympischen Spielen 2024. Hier erlebt die Breaking-Szene einen neuen Höhepunkt, denn seit diesem Jahr ist die Disziplin olympisch. Dabei ist der Kern dessen, was Breaking ausmacht, auf den ersten Blick schwer vereinbar mit einer so kommerziellen und wettbewerbsorientierten Sportveranstaltung. Denn Breaking ist mehr als das Tanzen selbst. Hier geht es um kreativen Selbstausdruck, individuelle Stilentwicklung, dem Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Hip-Hop-Kultur sowie der Verbundenheit zur Musik. Und ganz ursprünglich mal ein Ausweg aus der Gewalt der Bronx der 60er und 70er Jahre. Was macht die Teilnahme bei den Olympischen Spielen mit einem Sport, der sich selbst gar nicht als Sport, sondern vielmehr als Kultur und Lifestyle sieht? Das wollen wir in unserer heutigen Fußnotenfolge herausfinden. Wir, das sind Mona Wölpert
und Marlene Lang.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
Breaking, auch bekannt als Breakdance oder B-Boying, B-Girling, entstand in den frühen 1970er Jahren in den Straßen der Bronx in New York City. In einem Umfeld, das von sozialer und wirtschaftlicher Benachteiligung geprägt war, suchten junge Menschen nach einem kreativen Ausdrucksmittel und vor allem nach einer Möglichkeit, Konflikte friedlich auszutragen. Die Pioniere des Breakdance, meist afroamerikanische und puerto-ricanische Jugendliche, begannen sich zu rhythmischer Musik zu bewegen, die von DJs wie Kool Herc und Afrika Bambaataa aufgelegt wurden. Kool Herc wird oft als einer der Begründer des Breakdance genannt, da er auf seinen Partys die sogenannten Breakbeats spielte. Abschnitte eines Songs, in denen das Schlagzeug hervorgehoben wurde und die Tänzer dazu ermutigt wurden, ihre spektakulärsten Moves zu zeigen. Diese frühen Tänzer entwickelten vier Hauptkomponenten des Breakdance. Top Rock, stehende Tanzbewegungen, Down Rock, Bodenelemente, Power Moves, akrobatische Bewegungen und Freezes, statische Posen. Der Tanzstil verbreitete sich schnell und wurde zu einem zentralen Bestandteil der Hip-Hop-Kultur.
In den 80ern und 90ern fand er dann auch internationale Beachtung. Breaking fand seinen Weg in die Popkultur durch Filme, Musikvideos und Werbung. Alle waren fasziniert von dieser Art, sich zu bewegen. Und so begann sich der Tanz über die Grenzen von New York hinaus zu bewegen. Heute ist Breakdance weltweit bekannt und wird sowohl auf den Straßen als auch in Wettbewerben ausgeübt. Und so gibt es mittlerweile in fast jeder Stadt eine florierende Breaking-Szene. So auch hier in München. Man kann sie in drei Hauptcrews bzw. Generationen aufteilen, erklärt uns B-Boy Ali, der selbst Teil der Outer Space Crew ist.
Es wäre einmal die älteste Generation, die Sankofa Crew. Dann gibt's die Outer Space Crew. Wir sind die Generation unter denen. Und dann gibt's noch die jüngsten, die Akoma Crew. Genau, das sind so die drei aktivsten, würde ich gerade sagen. Wenn man Bock hat, dann trifft man sich untereinander, entweder nur unter der Crew oder halt auch mit den anderen Tänzern. Das ist wirklich familiär, also das ist gar nicht so getrennt, würde ich sagen, mit den Crews hier in München. Es ist wirklich so ein richtiges Come-Together, so könnte man es beschreiben. Man trainiert zusammen, man chillt zusammen und es gibt jetzt auch keine festen Termine, sondern es ist alles wirklich frei.
Eine so große und diverse Szene würde man in München auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erwarten.
Sie ist halt sehr versteckt, deswegen sie erkennt man halt nicht sofort, wenn man jetzt halt ein Tourist ist und so hier langläuft, dann sieht man sich denen nicht, weil die sind immer so in den Ecken oder so, wo man halt vielleicht nicht immer hinguckt, aber es ist schon eine sehr große Community, die halt von klein bis ganz alt geht, also in allen Richtungen.
Sie ist sehr stark, also sie ist individuell sehr stark. Wir hatten früher das Problem gehabt immer, dass wir sehr viele OG-Gruppen, das sind quasi so Gruppen, die schon vor uns da waren, also immer so die ersten Generationen. Da wurde es, glaube ich, ein bisschen verpasst, die ersten drei, vier Generationen, dass man den Jüngeren was richtig weitergegeben hat. Inzwischen ist das jetzt schon ganz gut, also unsere neuen Generationen machen das ganz gut, sind auch sehr bekannt, europaweit, auch weltweit. Gibt sogar einen von der Sankofa Crew aus München, der einen eigenen Kinofilm hatte jetzt und ich glaube, Olympia ist so ein Ding, was jetzt auch mal die Szene geprägt gepusht hat generell in München. Also die Szene ist sehr stark. Ich würde jetzt nicht sagen die stärkste in Deutschland, aber auf jeden Fall einer der stärksten.
Das sind Manuel und Don Juan. Beide breaken seit über 20 Jahren. Marlene, du durftest die beiden kennenlernen, als du beim Breakdance-Training der Kulturtanzschule hier in München dabei warst. War das dein erster Kontakt mit der Szene?
Ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so richtig mit Breakdance in Berührung gekommen bin. Manuel und Don Juan sind beide mit dem Tanzen aufgewachsen und die beiden meinten scherzhaft, dass sie schon länger tanzen, als sie leben.
Was hast du an dem Tag so erlebt? Wie lief das Training ab?
Also, es findet in einem Tanzstudio statt und die TänzerInnen sind so zwischen 20 und 30 Jahren. Mir wurde erzählt, dass es einen Erfahrungsunterschied sozusagen zwischen den einzelnen Tänzern gibt und dass das Training davon auch total profitiert, weil sich dann gegenseitig eben neue Moves gezeigt werden können und ich hatte einen sehr positiven Eindruck.
Wie hast du denn die Community und den Umgang untereinander empfunden?
Mein Gefühl war, dass es im Allgemeinen eine positive und aufgeschlossene Community ist, anders als man vielleicht erstmal erwartet. Und das wurde mir auch so von Neueinsteigern gefeedbackt. Josie zum Beispiel ist erst seit 6 Monaten dabei und fühlt sich total gut aufgenommen.
Ich habe davor schon ganz viele andere Tanzrichtungen ausprobiert, also Ballett, Hip-Hop, Contemporary. Und Breakdance ist einfach total entspannt und alle unterstützen sich und helfen sich bei Moves. Und man kann auch als Anfänger direkt einsteigen und Battles machen. Man wird sogar so ermutigt, das zu machen.
Das hört sich dann doch alles relativ locker und weniger auf Leistung getrimmt an.
Das ist bei dem Trainingskonzept auch so vorgesehen, wie mir der Trainer Flo Hefele erklärt hat.
Wir machen Preistraining. Bedeutet, jeder trainiert da, wo er gerade Platz hat, wo er sich wohlfühlt. Und auch immer das, was er eben schon kann. Und wenn er was Neues braucht, dann bekommt er etwas Neues vorgegeben. Oder auch gezeigt. Oder wenn er sich was wünscht, dann halt auch diesen Wunsch. Aber wir haben auch welche, die auf Wettbewerbe gehen. Jetzt gerade speziell für Olympia haben wir niemanden. Gab einfach keinen, der gesagt hat, dass er Lust drauf hat. Zwingt auch niemanden zu irgendwas, sondern ist immer freiwillig.
Eine sehr freie Kunst- und Sportart also, die aber doch Wege kennt, Wettkämpfe auszutragen und sich zu messen. Da kommt die Frage auf, wie sich etwas, das so von Freiheit lebt, überhaupt bewerten lässt. Kulturwissenschaftlerin Professor Dr. Eva Kimmenich von der Universität Potsdam hat sich in ihrer Forschung viel mit Breakdance auseinandergesetzt und durfte dafür auch immer wieder selbst in die Szene eintauchen. Sie erklärt das Konzept so.
Nächst muss man mal sehen, wie sich das so langsam in sich selbst weiterentwickelt hat. Also als Möglichkeit, sich über den eigenen Körper auszudrücken, Selbstbewusstsein zu erlernen, ein Standing in der Gemeinschaft zu haben, weil das ist eigentlich wirklich die Essenz, also nicht nur jetzt der Kampf, sondern der Selbstausdruck, der eben aus der afrikanischen Musik her übernommen wurde. Es ist eine ganz andere Art, Musik auszuführen, also nicht rational mit Distanz auf Verstehen ausgerichtet, sondern eben jeder bringt sich ein. Also das ist dieses afroamerikanische Musikidiom, das eigentlich ein sozialisatorisches Element hat. Also der Einzelne kann sich jeweils mit Variationen einbringen, wenn er so die Grundspielregeln beherrscht. Also es gibt ein Figurenrepertoire, das erlernt werden muss, das auch wirklich gekonnt werden muss, um dafür Anerkennung zu bekommen. Aber die Anerkennung beruht nicht alleine auf dem perfekten Ausführen jetzt der einzelnen Figuren, sondern immer noch sozusagen eine Variation draufzusetzen.
Die Szene hat durch interne Battles, aber auch nationale Competitions wie den deutschen Meisterschaften ein eigenes Bewertungssystem. Ganz fremd ist ihnen das Kategorisiertwerden also nicht. Bei Olympia sieht die Bewertung folgendermaßen aus. Es gibt jeweils eine Medaillenentscheidung bei Frauen und Männern. In Solo-Battles treten jeweils 16 B-Boys bzw. B-Girls in 1 gegen 1 Duellen an. Während eines Battles wechseln sich die beiden TeilnehmerInnen in 60-sekündigen sogenannten Throwdowns ab. Die Jury vergibt anschließend eine Wertung. Diese setzt sich aus 6 Kriterien zusammen. Kreativität, Persönlichkeit, Technik, Vielseitigkeit, Darstellungskraft und Musikalität. Dabei machen Technik, Darstellungskraft und Kreativität 60% der Wertung aus, die 3 anderen Kriterien 40%. Die Person, die die höhere Punktzahl erreicht, gewinnt das Battle und kommt eine Runde weiter. Nun ist Breakdance ja erstmal nur dieses Jahr zugelassen. Noch steht nicht fest, wann die Disziplin wieder eine Bühne bekommt.
Dabei erfüllt Breaking ja schon mal die 5 dafür notwendigen Bedingungen. Also erstens, die Sportart muss verbreitet sein. Als Männersport muss sie in mindestens 75 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten sein, als Frauensport in 40 Ländern auf 3 Kontinenten. Zweitens, die Sportart muss von einem internationalen Verband organisiert sein, der vom IOC anerkannt wird. Drittens, sie muss sich festgelegten Anti-Doping-Maßnahmen unterwerfen. Viertens, Die Sportart muss den Wert und die Anziehungskraft der Olympischen Spiele steigern und zugleich ihre modernen Traditionen bewahren und widerspiegeln. Und fünftens, sie darf nicht auf einen mechanischen Antrieb angewiesen sein. Deshalb scheidet beispielsweise jede Art von Motorsport aus. Selbst wenn alle Kriterien erfüllt sind, konnte eine Sportart früher nur dann olympisch werden, wenn der internationale Weltverband der jeweiligen Sportart beim IOC einen Antrag auf Aufnahme stellte. Mit der Einführung der Agenda 2020 hat sich das geändert. Das ist eine Reforminitiative, um die Olympischen Spiele nachhaltiger, flexibler und auch zukunftsfähiger zu gestalten. Seither kann auch das nationale Olympische Komitee des Gastgeberlandes Sportarten für die Olympischen Spiele vorschlagen. Dabei darf das Gastgeberland jedoch nur aus Sportarten auswählen, die vom IOC anerkannt sind. Wieso wählt Frankreich nun aber Breakdance? Das hat uns Professor Dr. Kimmenich erklären können.
Ich würde schon sagen, dass Frankreich mit dieser Kultur schon sehr viel enger in Kontakt gekommen ist, wie jetzt zum Beispiel Deutschland. Das hat auch was mit der Migration zu tun. Also ich meine, in Frankreich sind sehr viele B-Boys, B-Girls, Rapper, Rapperinnen. Und sie sind dort auch viel mehr in Erscheinung getreten, weil die politisch auch engagiert gewesen sind. Und ja, ich glaube, sie haben sich sozusagen dem auch mehr stellen müssen, wie das jetzt in Deutschland der Fall war. Das ist einfach eine völlig andere Szene, die natürlich auch was mit der Migrationspolitik zu tun hat oder mit der Zentralisierung auch in Frankreich. Also diese Konzentration der Migranten in den Banlieues hat es natürlich auch mehr ermöglicht, dass die dort sozusagen ihre Szenen entwickeln konnten, weil sie da einfach vor Ort auch zusammen waren.
Die Olympischen Spiele beziehen die französische Geschichte tatsächlich auch mit ein. Der Place de la Concorde ist kein zufälliger Austragungsort der Battles. Professor Dr. Kimmenich erzählt uns, dass genau an diesem Ort sich schon vor vielen Jahrzehnten zum Breakdance getroffen wurde. Der Untergrund dort ist glatt und ebenerdig und damit besonders gut geeignet. Der Place de la Concorde wird während der Spiele 2024 in ein Freiluftstadion umgewandelt. Die Breaking-Events werden dort unter freiem Himmel ausgetragen und finden nicht in einem klassischen Stadion statt. Auch das, um den Ursprüngen des Breakings gerecht zu werden. Trotz dieser Würdigung der Wurzeln hat die Szene sehr gemischt auf die Teilnahme ihres Sports reagiert. Don Juan fasst die Gefühle der Szene zusammen.
Das ist das Thema der letzten ein, zwei Jahre überhaupt gewesen in der ganzen Szene. Es gibt immer zwei Bereiche, es gibt zwei Gruppen.
Von der Teilnahme erhofft man sich also gewisse Vor-, aber auch Nachteile. Auf jeden Fall steht fest, die Szene ist im Aufruhr. Erwartbare Chancen sind?
Es gibt immer die Leute, die das als Privileg sehen und als Chance, natürlich damit Geld zu verdienen, sportlich weiterzukommen, Sponsoren an Land zu ziehen, davon zu leben, was legitim ist.
Es bietet also neue Möglichkeiten für Förderung und Sponsoring, also mehr Mittel und Wege, um mit dem Breaking auch wirklich Geld zu verdienen, was momentan eher nur einigen wenigen vorbehalten ist. Zusätzlich führt es zu einer erhöhten Anerkennung. Die Auswahl zur Teilnahme bringt eine gewisse Ehre mit sich. Sie nimmt den Underground-Sport in die gleiche Kategorie auf wie weltrenommierte Sportarten wie Turnen oder Leichtathletik und macht ihn damit von der Subkultur zur ernstzunehmenden Sportdisziplin. Als Trainer sieht Flo auch noch einen anderen Aspekt, wie er sagt.
Jetzt klar, aus Tanzschulsicht ist es eine super Sache, weil es halt einfach nochmal den Bereich Breaking in der Tanzschule vergrößert, weil es halt viele Eltern gibt, die sagen, das ist eine Möglichkeit, um auch als Sportler erfolgreich zu sein, was vielleicht noch nicht ganz so groß ist wie jetzt zum Beispiel Fußball.
Vor allem erhöht es auch den Bekanntheitsgrad. Hört man Schwimmen, denkt wahrscheinlich jeder an Michael Phelps, beim Turnen an Simone Biles und beim Tennis an Serena Williams. Und sogar die nationalen Talente und Topstars sind den meisten ein Begriff. Franziska von Almsick, Fabian Hambüchen, Alexander Zverev und so weiter. Und beim Breaking? Wahrscheinlich kommt nur den allerwenigsten einen Namen in den Kopf. Das könnte sich dieses Jahr endlich ändern und Namen wie Rachel Gunn aus Australien, Danny Dan aus Frankreich oder, auch wenn sie dieses Jahr zwar im Qualifying scheiterte, B-Girl Gilou aus Berlin werden uns allen ein Begriff sein. Viele sehen weiterhin eine Chance darin, einer breiten Öffentlichkeit eine Sportart näher zu bringen, die bisher eher im Schatten stand. Don Juan persönlich empfindet es so.
Ich würde sagen, man kann es als beides sehen. Man soll aber die Essenz nicht verlieren von dem Tanz, dass das aus von der Straße kommt, dass das eine Jugendkultur ist, das aus der Bronx kam, ne, aus den armen Vierteln von Puerto Ricanern und von Schwarzen. Und dass man das nicht vergisst, dass man es repräsentiert und dass man quasi diesen Tanz immer spielerisch rangeht und nicht als Arbeit, sondern als Leben, als Lifestyle, als Kunstform, als Spaß, ne, einfach als Selbstausdruck.
Aber man darf auch nicht vergessen, trotz all dem Positiven, viele haben auch Bedenken.
Es gibt natürlich die Älteren, die früher angefangen haben, die gesagt haben, dass dieser Tanz natürlich eine Kulturform ist. Tanz, das ist eine Kunstform. Und diese Vermischung zwischen Sport und Kunst, da ist man sich noch nicht ganz einig.
Es steht also auch die Sorge vor zu großen Veränderungen im Raum, dass die Freiheit, mit der die Tänzer Breaken verbinden, eingeschränkt wird.
Ich finde es halt schon cool, dass es halt in Olympia ist, aber es gab so am Anfang so kleine Diskussionen darüber, wenn es ins Olympia kommt, dass halt Regeln in Breakdance reinkommen, in Workshops, so dass man keine Workshops mehr frei machen kann, sondern dass es irgendwie Regeln gibt oder irgendwie sowas. Und Breakdance steht eher dafür, dass man frei ist, dass man halt sein Ding macht halt oder so. Und das war halt so ein bisschen meine Bedenken halt. Nicht, dass es zu formelhaft wird und dass man halt dann immer irgendwie eine Genehmigung holen muss, wenn man einen Workshop machen muss oder so. Das ist halt nicht das Ziel von Breakdance halt.
Dass mehr Sponsoren an B-Boys und B-Girls interessiert sind und dass sich nun die Möglichkeit bietet, mehr Geld zu verdienen als vorher, bringt natürlich auch immer die Gefahr der Kommerzialisierung mit sich. Professor Dr. Kimmenich war, wie sie es selbst nennt, in ihrer Feldforschung immer wieder Eindringling in der Kultur, wurde aber nie als solches empfunden. Sie kennt die Menschen und kann die Szene gut einschätzen. Sieht sie diese Gefahr auch?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine, wie gesagt, die Szene, die lebt das. Und gut, Einzelne können sich kommerzialisieren lassen, was dann wieder zur Kritik führt. Aber ich denke, insgesamt wird die Szene nicht an Authentizität verlieren. Die leben das einfach, ja. Und wie gesagt, das hat man ja in jeder Art von Kultur, dass manche versuchen dann da auch ihr finanzielles Glück draus zu schlagen. Dann geht es natürlich wieder weniger ums Erleben und um diese Glücksmomente. Aber ich denke, bei der Mehrheit spielt das keine Rolle.
Tatsächlich hat die Szene schon einmal eine Phase überlebt, in welcher es Angst vor Kommerzialisierung gab.
Früher die Step-Up-Filme, das war ja Riesending. Mittlerweile gibt es kaum noch Tanzfilme.
In den späten 2000ern gab es einen unglaublichen Hype infolge der Step-Up-Tanzfilme. Die Aufmerksamkeit auf der Szene war groß. Und die Anmeldungen in den Tanzschulen schossen damals durch die Decke, erzählt uns Flo Hefele. Aber auch das hat sich wieder beruhigt und die Szene nicht nachhaltig verändert oder vermainstreamt. Wenn, dann etwas vergrößert.
Als weiterer negativer Aspekt hört man häufig das Schlagwort kulturelle Aneignung. Teilweise werden Stimmen laut, die das in der Teilnahme von Breakdance bei den Olympischen Spielen sehen, wenn die ursprünglichen kulturellen Wurzeln und Bedeutungen nicht beachtet werden. Das birgt die Gefahr, die Kunstform zu verwässern und die Beiträge der afroamerikanischen und puerto-ricanischen Gemeinschaft zu übersehen. Professor Dr. Kimmenich hat dazu aber eine ganz gegenteilige Einschätzung.
Also Breakdance lebt von der Aneignung, eignet sich praktisch Bewegungsmuster aus verschiedensten Kulturen an. Also da macht ein B-Boy aus Japan, eignet sich Moves aus der afroamerikanischen Kultur an und der afroamerikanische B-Boy Bewegungsschritte aus dem indischen Tanz. Also ich meine, keine Kultur würde sich weiterentwickeln, wenn sie nicht durch den Kontakt mit anderen Kulturen lernt. Es gibt keine Kultur, die nicht in irgendeiner Form bei Kulturkontakt von den anderen was übernommen hat und eingebettet hat in ihre eigenen Erfahrungen oder Lebensweisen. Also wie gesagt, das ist eine Diskussion für sich, aber gerade B-Boying lebt von Aneignung. Sonst würden die sich gar nicht weiterentwickeln können.
Einen kleinen Blick in die Zukunft können wir anhand der Skateboarding-Szene wagen. Die ist seit Tokio 2020 olympisch. Und ähnlich wie beim Breakdance hat sie eine ganz eigene Kultur, welche ähnliche Bedenken hatte. Nach einer Olympiade lässt sich feststellen, was sich so verändert hat. Topskaterin Marjolin Didal sagt beispielsweise dem BBC, dass die Wahrnehmung eine andere geworden ist. Früher hat sie auf das Skaten immer negative Reaktionen bekommen. Es wurde als störend empfunden. Heute, nach der Olympiateilnahme, werde es mehr respektiert und sogar teils hoch angesehen. Insgesamt ist die Zahl der Menschen, die skateboarden, auch stark gestiegen. Und die Sichtbarkeit von Frauen im Skateboarding hat sich verbessert. Insgesamt hat die Olympiateilnahme zu einer größeren Popularität und Professionalisierung der Szene beigetragen, wie der World Skate, der internationale Dachverband des Skatens, feststellt. Wie sich die Breaking-Szene tatsächlich entwickelt, ob und wie sie sich verändern wird, das zeigt sich wohl erst am Ende der Olympischen Spiele in Paris, wenn nicht sogar erst viel später.
Diese Bühne ist jetzt einmalig gegeben. Was davon übrig bleibt in unserer schnelllebigen Zeit, weiß ich nicht. Also es werden wahrscheinlich alle schauen oder vor Ort sein, zuschauen auf der Place de la Concorde oder das im Fernsehen angucken. Was hinterher bleibt nachher, ist die Szene ja wieder sich selbst überlassen.
Was die Szene dann daraus macht, ist also ihr selbst überlassen. Wir sind gespannt, was sich dann auf lange Sicht wirklich in der Szene tun wird.
Und vor allem auch, ob Breaking fester Bestandteil der Spiele wird. Oder ob die nächsten Jahre andere nischige Sportarten ihren Platz im Rampenlicht bekommen und dann alle darüber reden. Die nächsten Olympischen Spiele finden 2028 in Los Angeles statt. Obwohl es auch hier eine riesige Breaking-Szene gibt und das schon seit den Anfängen in den 70er Jahren, hat sich das Organisationskomitee dort aber gegen die Aufnahme von Breaking entschieden. Sie lassen anderen landestypischen Sportarten den Vortritt. Baseball, Softball, Cricket, Flag Football, Lacrosse und Squash.
Viele glauben aber trotzdem, dass Breaking wiederkommt. Vielleicht ja dann 2032 im australischen Brisbane. Den teilnehmenden SportlerInnen kann man das auf jeden Fall nur wünschen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zu der Folge findet ihr auch in den Shownotes.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.